SRF 2 Kultur.
Vor rund 100 Tagen wurde der Argentinier Jorge Maria Bergoglio in Rom zum Papst gewählt. Papst Franziskus hat nach Ansicht des Tübinger Theologen Hermann Häring im Vatikan eine Atmosphäre vorgefunden, die stark von unfreiem Glaubensgehorsam und fundamentalistischen Strukturen geprägt ist. Wie kann, wie will Papst Franziskus die römisch-katholische Kirche führen und verändern? Darüber hat sich mein Kollege Hans-Jörg Schulz mit Professor Häring unterhalten.
Papst Franziskus ist das neue, uns jetzt auch seit 100 Tagen vertraute Gesicht der römisch-katholischen Kirche. Hermann Häring, ist er nach Ihrer Auffassung auch bereits im Papstamt angekommen?
Ich glaube, dass er noch nicht angekommen ist. Er hat einen sehr guten Start gemacht, einen guten Anfang. Es gelang ihm in kürzester Zeit positive Reaktionen, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch in der Weltöffentlichkeit hervorzurufen. Er lebt ganz aus seiner lateinamerikanischen Begeisterung, einer sehr personenbezogenen, einer sehr geradezu enthusiastischen Art, Glaube zu leben. Aber die Frage, wie sich eine Kirchenreform, und in deren Namen er ja angetreten ist, wirklich auswirken muss in den Institutionen, das ist noch ziemlich offen.
Wir erinnern uns ja, wie Franziskus vor seiner Wahl da am 13. März ankam zum Konklave vom anderen Ende der Welt, wie er damals sagte, mit so einem kleinen Köfferchen ohne persönliche Gegenstände. Er musste ja in Rom wirklich von Null aus anfangen.
Ja, das ist sehr sympathisch. Das sagt auch etwas vom persönlichen Engagement dieses Mannes, der wirklich ohne eigene Interessen gekommen ist, in völliger Offenheit, auch in großer Bedürfnislosigkeit, der, wie man ja weiß, auch als Kardinal in Buenos Aires schon sehr auf Seiten der Armen gelebt hat, mit ihnen gegangen ist, ihre Probleme also kennt. Das zeigt schon, dass er fähig ist, wenn es denn in anderer Perspektive gelingt, auch für die ganze Kirche Neuanfang zu machen.
Was macht denn dieser Papst aus Argentinien nun wirklich anders auch als sein Vorgänger Benedikt? Also erkennbar ist bisher, er trägt zum Beispiel nicht mehr diese roten Schuhe, die ja für Benedikt unverzichtbar waren. Er nutzt ganz selten dieses herrschaftliche Ambiente des apostolischen Palastes und er trägt auch ein relativ schlichtes Messgewand. Was besagen diese Äußerlichkeiten?
Also diese Äußerlichkeiten besagen zunächst mal Abkehr von allem Prunk und allem triumphalen Gehabe, dass Josef Ratzinger, sein Vorgänger, ja nicht aus triumphalistischen Gefühlen getragen hat, sondern er meinte damit wirklich die Schönheit und die Größe des Glaubens und der Gnade darstellen zu können. Er weiß also gut, dass das eine barocke, überholte Haltung ist und deshalb geht er eben zurück. Er sucht elementare Gesten, die allererste, die wichtigste, die mich schon damals geradezu zu Tränen gerührt hat, ist, wie er auf der Benediktionsloggia sagte, Buonasera, guten Abend, und vor seinem Segen die Leute bat, für ihn zu beten. Also es ist ein Mann, der eine Kirche des Dialogs, glaube ich, will, des Miteinander, in dem jeder reden kann, der auch die Fähigkeit hat zu einer Selbstdistanz. Er soll ja letzthin, wie jemand sagt, der Heilige Vater, darf ich mich neben Sie setzen, geantwortet haben, selbstverständlich, Heiliger Sohn. Also diese kleinen Gesten, wo man merkt, dass er doch auch mit großer innerer Distanz den prunkvollen Zeremonienkasten sozusagen, der sich angefüllt hat in Rom, zu relativieren weiß und wahrscheinlich Stück für Stück auch davon Abstand nehmen wird.
Zu diesem Ganzen gehört ja auch der Name, den er sich ausgesucht hat, Franziskus, das ist auch Programm. Franz von Assisi hatte ja mit 24 Jahren auf Familie, Reichtum und Karriere verzichtet, um sich dann nur noch den Armen zu widmen. Aber man kann es in dieser römischen Tradition sich eigentlich kaum vorstellen, dass so etwas zusammengehen kann, das System Rom und der Name Franz von Assisi. Wie könnte Franziskus beides zusammenbringen?
Das ist für mich auch eine Frage. Also es gibt ja auch Stimmen, die die Frage stellen, hat er eigentlich die Brisanz dieses Namens wirklich voll verstanden und begriffen? Man kann sich nichts Institutionskritischeres denken in Rom als die Figur eines Franziskus, der ja immer auf größter Distanz zu allen Institutionen der Kirche gelebt hat, was leider dann oft vergessen wird. Und Franziskus war ja mehr als der jetzt einfach persönliche Armut pflegte. Er hat neue Kriterien gestellt. Er hat neue gezeigt, wo das Christentum von abhängt und dass das eben verwirklicht werden muss. Wenn er es aber versteht, und ich habe also jetzt kein Recht zu sagen, er hätte es nicht verstanden, wenn er aber seinem Programm folgt, denke ich, dass er auch das dann erst Stück um Stück entwickeln kann. Denn man kann so eine festgewachsene, in Jahrhunderten gewachsene Institution wie die römische Kurie nicht über Nacht ändern. Aber dieser Name wird ihm, solange er denn das Amt innehat, ein Programm bedeuten, an dem er sich lange, lange, lange wird abarbeiten müssen.
Er betont ja anders als sein Vorgänger, Papst Benedikt, auch immer wieder die Bedeutung dieses Zweiten Vatikanischen Konzils. Er sagt, er will seine Kirche verändern, auch wenn viele sich dabei in ihren bequemen Gewohnheiten ja gestört fühlen werden. Auch das scheint mir wirklich ein neuer Ton zu sein.
Ja, das ist ein neuer Ton, der, was auch bei seinem Vorgänger ja wirklich misslich war. Er ließ sich dazu verleiden, aus lauter Angst vor Fehlentwicklungen das ganze Zweite Vatikanische Konzil in ein kritisches Licht zu setzen, dem immer sagte, ja, das kann nur in seiner Kontinuität gesehen werden, das darf eigentlich nichts fundamental Neues gebracht haben. Da hat er eine neue Offenheit und eine neue Unbefangenheit. Die ganze Frage ist natürlich, und das ist noch nicht ausgesprochen, wie er konkret in den Einzelheiten jetzt das Zweite Vatikanische Konzil versteht. In seinen generellen Linien, ja, ist das okay. Das ist Erneuerung, das ist auf die Welt hingehen, das ist neues Ernstnehmen der Armen, neues Ernstnehmen dessen, was uns politisch und sozial überhaupt berührt. Aber was das für die Kirchenstrukturen bedeutet, wenn man zum Beispiel die Kirchenkonstitution Lumen Gentium nimmt, die in sich ja auch wieder ambivalent ist, was das für den Umgang mit anderen Religionen bedeutet, womit wir zwar eine grundsätzliche Äußerung haben, aber die doch auch sehr kurz ist, das ist, glaube ich, noch nicht ausgesprochen. Aber ich glaube, was ganz gewiss erreicht ist, man kann wieder das Konzil ins Gespräch bringen und kann sich auf sich berufen und kann es bei eigenen Reformanliegen wirklich auch als Argument anführen, was beim Vorgänger kaum mehr möglich gewesen ist.
Ja, Benedikt hat ja auch immer gesagt, in Zeiten der Glaubenskrise kann es gar keine Kirchenreformen geben. Sie haben jetzt einiges angesprochen, was er tun könnte, Franziskus, und was er auch tun sollte. Aber in seinen ersten 3 Monaten als Papst hat er ja noch nicht zum Beispiel von Themen wie Frauenpriestertum oder Abschaffung des Zölibats gesprochen. Glauben Sie, dass da noch was kommen wird?
Ich zögere mit der Antwort, um zu sagen, ja, ich will nicht sagen nein, aber ich glaube, wir wissen da einfach zu wenig. Die ersten Zeichen sind nicht positiv. Ich denke an die Ansprache, die er gehalten hat bei der Versammlung der internationalen Konferenz der Ordensoberinnen. Bei denen hat er ja mal wieder nur davon gesprochen, dass die Frauen dienen sollen und dass sie nicht karrieresüchtig werden sollen. Die Entscheidung seines Vorgängers, der die amerikanische Vereinigung von Nonnen von über 40.000 Frauen, die da unter Kuratel gestellt wurde, diese Entscheidung wurde zunächst mal bestätigt und es ist noch nicht heraus, ob das mehr auf dem Schreibtisch von Müller, des Präfekten der Glaubenskongregation, oder des Papstes gewachsen ist. Also da ist Vorsicht geboten. Mich hat auch verwundert, dass er in einer Ansprache sich auf die Regeln des Ignatius von Loyola zum Denken in der Kirche berufen hat. Der Sinn, wenn man ihn richtig versteht, dieser Regeln ist richtig und gut, aber er hätte zumindest sagen müssen, dass sich diese Regeln damals auf die ausdrücklich hierarchische Kirche bezogen haben, dass da drin steht, wenn etwas schwarz ist und das Lehramt sagt mir, es sei weiß, dann halte ich es auch für weiß. Also das müsste zumindest kritisch angemahnt sein. Das sind Zeichen, da weiß man noch nicht, was rauskommt. Aber ich glaube, dass alle Reformkräfte, jedenfalls in Europa und in den westlichen Ländern, auch in anderen Ländern, sehr wach sein müssen. Und der Streit wird, glaube ich, in den nächsten Monaten, Jahren nicht darum gehen, ob Kirche zu reformieren ist. Das ist unumstritten, sondern wie diese Reform aussieht. Und da wird es noch einige Konflikte geben, fürchte ich.
Auch bei seiner Anrede auf dem Petersplatz, wenn er zu den Massen dort redet, redet er ja auch immer noch von Brüder und Schwestern. Die Brüder kommen also auch bei ihm immer noch zuallererst im vatikanischen Sprachgebrauch.
Ja, also ich glaube, dass er, und man muss natürlich jetzt selbstkritisch auch sehen, wir reden von unseren westlichen Erwartungen im Rahmen einer säkularisierten Gesellschaft, in der der Menschenrechtsdiskurs stark angekommen ist. Von da aus geredet, glaube ich, ist da noch Lernbedarf. Also meine große Hoffnung ist ja nicht, dass der Papst alles weiß, was er macht. Meine große Hoffnung ist eher, dass er weiß, dass er auch als Papst gute Berater braucht, dass er sich die richtigen Berater und nicht die falschen holt. Als Jesuit hat er alle Möglichkeiten, über so auf Knopfdruck, auf ein Telefon hin, die besten, die höchst kompetenten Leute seines Ordens oder ehemaligen Ordens zusammenzurufen und ein Team zusammenzustellen. Da sind viele Möglichkeiten, aber er muss wissen, dass er auch sich beraten lassen muss.
Apropos Brüder, Herr Hering, der Papst hat ja jetzt eingeräumt, dass es eine sogenannte Schwulenlobby im Vatikan gäbe. Was sind das für Seilschaften?
Also ich bin da nicht so zu Hause, aber was man ja schon früher weiß und immer vom Hörensagen hinter vorgehaltener Hand hört, ist, dass es doch eine ganz starke Gruppe von Kurialen gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, welchen Ranges die sind. Wahrscheinlich sind die in allen Rängen zu finden. Von Kurialen, die in sich homosexuell sind, von denen einige ihre Sexualität wie auch immer auch ganz locker ausgelebt haben und die natürlich im Augenblick, in dem die Frage der Homosexualität im Zusammenhang mit der Frage des Zölibats und der ganzen Missbrauchsskandale jetzt so virulent geworden ist, kommen die enorm unter Rechtfertigungsdruck. Und ich halte es durchaus für möglich, dass sie intern Gegenstrategien entwickelt haben, um einfach dafür sorgen, dass ihre Rechte gewahrt bleiben.
Das Mehr heißt, sie können auch Druck ausüben auf andere, indem sie zum Beispiel mit Outing drohen oder so.
Ja, also wir haben ja das auch erlebt in deutschen Fällen, dass wenn jemand etwas kritisch wird in römischen Kreisen, in kurialen Kreisen, dann ja, wird genau, wir wissen eigentlich ziemlich viel von ihnen und so, und man droht, entweder sie bleiben auf Linie oder sie verlieren ihren Job. Denn wenn das bekannt wird, dass sie homosexuell sind, dann ist ihre Position verloren.
In den heutigen Perspektiven ist der Tübinger Theologe Hermann Hering zu Gast. Sie haben, Herr Hering, Ihr neues Buch mit dem Titel Versuchung Fundamentalismus eigentlich als eine Streitschrift konzipiert, als Streitschrift damals über die aktuelle Situation der römisch-katholischen Kirche, wie sie sich unter Benedikt XVI. Entwickelt hat. Wenn Sie das zusammenfassen, ist die Kirche, die ja auch Ihre Kirche ist, ist die Kirche der Versuchung Fundamentalismus erlegen?
Ja, ich glaube, dass man sagen muss und auch zugeben muss, dass die Kirche seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in massiver Weise der Versuchung des Fundamentalismus erlegen ist. Damit meine ich nicht die persönliche Haltung von einzelnen Menschen. Da gibt's immer verschiedene Schattierungen. Ich meine, dass es ein institutionalisierter Fundamentalismus geworden ist. Vom Augenblick der Definition der Unfehlbarkeit an. ist in klarer Frontstellung gegen die Welt, die jetzt der Moderne erlegen ist, in der nichts mehr gilt, in der alles relativ geworden ist, ist nur noch eine Person, der Fels, der in Rom sozusagen residiert. Er ist der letzte Garant der Wahrheit und das hat sich institutionell sehr konsequent durchgezogen. Stichwort Primat des Papstes, er hat die Rechtsoberhoheit über alles, Stichwort Unfehlbarkeit des Papstes. Er hat die Vollmacht und das Recht, als letzter definitive Lehrurteile zu fällen. Stichwort, was dann folgte, die großen Antimodernismuswellen, in dem systematisch den Lehrern der Theologie ihr Recht auf eigene Stellungnahmen entzogen wurden. Sie wurden, sobald sie unbotmäßig wurden, ihres Amtes enthoben oder in anderer Weise sanktioniert. Das hat doch inzwischen in langer, langer Geschichte in vielen Wellen und erstaunlicherweise in einer Welle, die erst nach dem Zweiten Vatikan nochmal ausbrach, zu einer Haltung geführt, die sagt, es gibt eine Wahrheit und die ist zusammenzuhalten in dem einen Lehramt und gläubig ist im Grunde nur, wer sich treu diesem Lehramt unterordnet. Das nenne ich Fundamentalismus. Der Grund ist, weil das Gespräch und der Dialog und die Möglichkeit, dass es auch andere Wahrheiten oder Wahrheitsaussagen gibt, dass das unterbunden wird, weil immer eine Instanz schon immer weiß, was die Wahrheit ist.
Wie müsste denn Franziskus jetzt mit so einem Thema wie der Unfehlbarkeit zum Beispiel umgehen?
Er müsste zunächst Theologen, Fachleute einladen und er müsste es möglich machen, dass da offen diskutiert wird. Er müsste der Weltkirche signalisieren, dass das eine Frage ist, über die offen gesprochen werden muss. Er müsste nicht nur beim Negativen stehen bleiben, also im Sinn, ist der Papst unfehlbar oder nicht, sondern konstruktiv versuchen, klarzumachen, was christliche Wahrheit ist, was Wahrheit mit Praxis zu tun hat, was Wahrheit mit verschiedenen Kulturen zu tun hat, in denen es sich immer anders äußert, was mit unserer Wahrheit des Christentums los ist, nach 2000 Jahren, in denen die Hälfte der Christenheit, nämlich die Frauen, mehr oder weniger zum Schweigen gebracht worden sind. Es muss ein neues Bewusstsein kommen, dass Wahrheit eine ganz faszinierende, aber große, vielfältige, breite Angelegenheit ist. Und vor dem Hintergrund könnte man da noch neu reden. Es gibt einen kritischen Punkt, nämlich der heißt, dass das Dogma der Unfehlbarkeit sich selber als unfehlbar versteht. Das heißt, es könne nicht geändert werden, aus sich heraus, nicht aufgrund eines Konsenses oder anderer Bedingungen sei es wahr. Und ich glaube, dass der Kirche an dem Punkt nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen, es tut uns leid, wir bitten um Entschuldigung, wir haben damals überzogen, wir haben uns geirrt.
Wenn wir an Fundamentalismus denken, wir Christen, dann zeigen wir eigentlich immer mit dem Finger auf andere, nämlich auf die Muslime zum Beispiel, auf den Islam und sagen, dort ist der Fundamentalismus. Es ist ja überraschend eigentlich, dass Sie in Ihrem Buch ausführen, dass die Wiege des Fundamentalismus eigentlich das Christentum ist.
Ja, mir ist es sehr wichtig, um einfach von dieser rechthaberischen Attitüde wegzukommen, dass der Fundamentalismus im Islam und in anderen Religionen ist und bei uns nicht, zu zeigen, dass schon rein historisch der Begriff Fundamentalismus ist christlichen Ursprungs. Die ersten, die von den Fundamentals, also ihren Fundamentalien, redeten und sich deshalb Fundamentalisten nannten, waren die bibeltreuen protestantischen Christen im Südgürtel der USA, die damals, fing 1906 an und in den folgenden Jahren, eigentlich in Spätreaktion auf die Sezessionskriege, das Problem erfuhren, dass jetzt jeder anfängt, die Schrift anders zu interpretieren und sagt, wir brauchen fundamentale Aussagen, die sind unveränderlich. Und die haben sie in der Bibel geführt und analog zur katholischen Lösung kam bei ihnen dann natürlich die Überzeugung auf, dass die Bibel unveränderlich unfehlbar ist. Und hier war der Fundamentalismus zu Hause und ist gewachsen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil man dazu zeigen kann, dass Fundamentalismus einerseits viel alles mit Gewalt zu tun hat, das aber sich in seinen Anfängen nicht als Gewalt zeigt und zeigen muss. Es gibt auch Gewaltanteile im Reden, es gibt auch Gewaltanteile dadurch, dass man den Kontakt und den Dialog mit anderen abbricht. Also diese sublime Gewalt, diese Gesprächsverweigerung, diesen geheimen Aggressivitäten, diese Besserwisserei, bereitet eigentlich seelisch in den Grundhaltungen die Basis dafür, dass in späteren Wellen wachsender Verhärtung auch so etwas wie Gewaltexzesse passieren können. Also das ist eigentlich mein Anliegen zu sagen, passt auf, ihr lieben Christen, der Fundamentalismus hat schon dem Wort nach und der Haltung, der Legitimation nach bei euch begonnen und tut jetzt nicht so, als hätte diese Gewalt, diese Pest der Gewalt, die uns heute überzieht, bei anderen Religionen angefangen.
Aber dieser religiöse Fundamentalismus, so alt wie er auch ist, ist ja doch im Moment eigentlich sichtbar als auch eine Art Krankheit der Moderne.
Ja, das ist die Gegenseite. Und Fundamentalismus, und das ist so ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist, den verstehe ich als Reaktion auf die Moderne. Und das ist auch zu verstehen, denn mit der Moderne hat ja etwas angefangen, was einer langen Entwicklung, die über Jahrhunderte gegangen ist, jetzt aufhört zum einen. Und es ist eine Entwicklung, in der wir ja in vielen Dingen noch eine einsame Insel sind. Also sozusagen der Mentalität und der Haltung anderer Kulturen widerspricht und inkompatibel mit ihnen zu sein scheint. Man muss einfach ernst nehmen, dass bei uns im Christentum mit dem Beginn der Moderne verständlicherweise eine ganz tiefe Verunsicherung eingesetzt hat. Das Problem der Kirche, der katholischen zumal, aber auch der anderen Kirchen scheint mir zu sein, dass man dieses Problem immer verdrängt hat. Man hat es nicht zur Kenntnis genommen. Man hat immer gesagt, die böse Welt, diese Relativisten, diese Skeptiker, die an nichts mehr glauben, so als hätten wir die Wahrheit gepachtet, übersehend, dass wir unsere Wahrheit heute in einer Form präsentieren, in der sie sogenannte moderne Menschen eben nur noch schwer verstehen können. Es geht also um Selbstkritik, die wir üben müssen.
Wenn Sie diesen Gegensatz von Modernismus und dem Weltlichen darstellen, haben Sie denn den Eindruck, dass sich die römisch-katholische Kirche zu einer Art Gegner zur Welt entwickelt hat?
Nein, das glaube ich nicht. Dass der große Glücksfall, den wir in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanum hatten, ist ja, dass Rom und dass sozusagen die antimodernistischen Vorkämpfer des offiziellen Lehramts sich nicht durchsetzen konnten. Wir reden negativ oft von Polarisierungen. Wir können auch positiv sagen, in nahezu allen Ländern, jedenfalls denen, die ich kenne, hat sich in den katholischen Kirchen eine Gegenposition entwickelt von Leuten, die die Impulse des Vatikanum II aufgenommen haben. Ein Konzil, das gerade nicht in seinen Kernpunkten antimodernistisch gedacht hat. Wohl kann man sagen, dass sich das Lehramt und dass sich die offiziellen Kirchen, faktisch gehörten da alle Bischöfe dazu, mit wenigen Ausnahmen, sofern sie es nicht verschweigen, was sie selber denken, dass die wohl sich als Bollwerk des Antimodernismus noch verstehen oder faktisch so wirken. Aber sie konnten sich nicht im Gemeindeleben, in der Kirchengemeinschaft, bei den Frauen und Männern, die täglich engagiert in ihre Kirche oder auch außerhalb tätig sind, nicht durchsetzen.
Sie beschreiben, Herr Hering, den katholischen Antimodernismus ja anhand von einem sehr interessanten Beispiel, finde ich, als der südamerikanische Befreiungstheologe Leonardo Boff vom Priesteramt ausgeschlossen wurde, wurde er vorher in Rom von der Glaubenskongregation unter Josef Ratzinger ja verhört. Und während des Verhörs im Vatikan 1989 saß Boff auf dem gleichen Stuhl, auf dem schon Galileo Galilei sitzen musste. Welches außer diesem, welches Mobiliar müsste denn Papst Franziskus da mal rausschmeißen?
Also er müsste überhaupt alle Throne rausschmeißen, denke ich. Also man sieht ja schon, dass er jetzt die bescheidenen Throne verwendet. Ich bin erschrocken, wie er vor wenigen Wochen die Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing und sie geradezu in einem Paradezug umgeben von Schweizer Garde und allen langsam gemessenen Schrittens durch die Hallen zog. Ich vermute, dass wenn er allmählich dahinter kommt, dass er solche Dinge schlicht und einfach abschafft, dass er in großer Nüchternheit arbeitet. Also das Möbel müsste raus, die alten Brokatgewänder, die ja bei Josef Ratzinger nicht nur Zeichen der Pracht waren, sondern symbolische Bedeutung. Er hat, man weiß ja, einen Thron wieder herbeigeholt, den damals Pius der IX. Benutzt hat, ne? Der Vorkämpfer der Unfehlbarkeit. Also das muss einfach verschwinden. Ich glaube, und da hatte ja Ansätze, langfristig muss man sich überlegen, ob die Kirchenleitung in diesen apostolischen Palästen des Vatikan bleiben kann. Ich habe da meine großen Zweifel. Ich will jetzt nicht sagen, man soll das Ganze der UNESCO übergeben, wie die Gebäude von Avignon. Aber es muss einfach das ganze Ambiente, und muss, glaube ich, sich in Rom ändern, damit auch einfach eine neue Mentalität wachsen kann.
Herr Hering, Sie selber sind zur Schule gegangen auf ein Gymnasium im Badischen und über dem Eingang dieser Schule steht noch heute in goldenen Lettern etwas, was ganz gut passt zu der Analyse, die Sie gerade geliefert haben. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Was würden Sie denn statt dieses altehrwürdigen Satzes gerne über einer Schule aufhängen?
Ich habe da zwei Meinungen. Die eine, die also jetzt die direktere, die unmittelbare, ist die, ich würde mal draufschreiben, fürchtet euch nicht. Wissend, dass das natürlich jetzt nicht Kritik an dem Psalmwort ist zunächst, sondern das sind schwierige Übersetzungsprobleme. Was ist mit Furcht der Herr gemeint? Da ist natürlich Respekt gemeint, da ist Ehrfurcht. Aber die Grundhaltung, und die uns heute, glaube ich, vom Glauben her viel näher liegt oder naheliegen sollte, ist, dass wir jetzt in eine Welt der Freiheit gekommen sind. Galater 5, haltet an der Freiheit fest und lasst die euch nicht nehmen, dass es darum geht, dass die Ängste vor den Mächten der Welt wegbrechen können. Und wir brauchen nun wirklich in jeder Hinsicht, da muss man nicht mal ein frommer Christ sein, wir brauchen Menschen, die in großem Selbstbewusstsein, in großem Einverständnis mit ihrem eigenen Gewissen, in großem Wissen um die Probleme der Welt selbst hinzustehen wollen und angstfrei ihre eigene Meinung sagen können. Und ich hoffe eben, und da gibt's auch Anzeichen dafür, dass der neue Papst diese Tugend neu schätzen wird. Sie ist ja nicht mehr geschätzt worden. Es sind ja alle Kritiker systematisch in die Ecke gestellt worden von Rom in den letzten 40 Jahren, dass das wieder aufhört. Ich sage aber noch etwas dazu. Ich habe nochmal nachgedacht über dieses Motto, der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. Man kann natürlich auch Weisheit inzwischen anders verstehen und sagen, wir brauchen neu eine Weisheit. Und wenn Weisheit, das ist, was man früher übersetzt hat mit alle Dinge ordnen können, alle Dinge einordnen und übersehen können, brauchen wir heute weise Menschen, und die Welt kennen, die auf die Welt offen zugehen, die angstfrei mit ihr umgehen können, auch offen sagen können, was notwendig ist, zugleich aber, und das wäre dann auch mein christliches Anliegen, deutlich machen können, dass ein Vertrauen auf eine letzte Instanz, die wir Gott nennen, dabei nun wirklich nicht das Schlechteste ist.
Die Analyse des katholischen Theologieprofessors Hermann Hering über Papst Franziskus und den Zustand der römisch-katholischen Kirche. Das Gespräch geführt hat Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.